Ihr hört Katz, den kritischen Film-Podcast, heute mit Lukas Bawenschik.
Einen wunderschönen guten Tag, hallo.
Yannick Nolting.
Hallo.
Es gibt ein neues Mailback. Ich bin Christian Eichler. Hi, immer wenn es eine kurze Podcast-Pause gab, vergesse ich, wie moderiert man nochmal an. Unterstützt uns auf steadyhq.com/geister. Katz ist es eigentlich. Was ist der YouTube-Kanal? Also, wir sind wieder bei Katz. Wir reden über Filme. Das ist das Thema hier. Und das ist eine Mailback-Folge, in der wir eure Fragen beantworten. Aber ich erstmal fragen will, wie geht's euch so? Was macht ihr gerade so? Wie ist der Frühling? Lukas, was ist los?
Ja, der Frühling ist ganz hervorragend. Ein bisschen Sonnenschein macht mich sofort wieder lebendiger, vitaler. Ich habe Anfang des Jahres wieder auf mich genommen, ein bisschen mehr Sport zu machen. Und ich finde, das wird gleich viel leichter, gerade früh am Tag, wenn man ein bisschen Sonnenschein dazu hat. Ansonsten habe ich diverse Veranstaltungen besucht. Ich war auf der Diagonale und habe dort einen Workshop gegeben. Ich war auf dem 3D-Festival in Mannheim. Und das waren alles doch eher erfreuliche Erfahrungen. Also ich kann nicht klagen. Jetzt muss ich vielleicht auch hier und da mal wieder ein bisschen mehr über Filme schreiben und über Filme sprechen, und ich hoffe, dass ein Katz-Mailback-Special ein guter Anfang ist.
Ja, da geht das auf jeden Fall. Yannick, was geht bei dir?
Ich freue mich natürlich auch auf den Frühling, merke aber mit jedem Jahr, dass ich älter werde, dass mir diese Jahreszeitenwechsel immer stärker auf den Kreislauf schlagen. Also ich habe inzwischen in diesen Phasen, wenn so die warme Jahreszeit beginnt, aber oder auch wenn sie dann endet, dass ich da wirklich so mehrere Tage mit dem Kreislauf zu kämpfen habe, wenn so die ersten Sonnenstrahlen jetzt rauskommen. Aber davon abgesehen bereite ich mich gerade auf das Filmfest Dresden vor, erstmal ungeplantes Festival, aber dann kam da kurzfristig das Angebot, dass ich da als Moderator arbeiten kann. Deshalb schaue ich da allerlei Kurzfilme aktuell und stürze mich dann kommende Woche in den Marathon da vor Ort.
Ja, ich sitze auch an einem langen Film quasi, also an einem YouTube-Video jetzt schon seit so ein paar Monaten. Und das ist ganz interessant, wie man jetzt so auch nochmal so merkt, wie werden eigentlich Filme gemacht? Wie werden eigentlich nicht jetzt Drehbücher geschrieben? Wie schreibt man seine eigenen Gedanken auf? Wie kann man sich eigentlich an das erinnern, was vor 2 Stunden nochmal passiert ist? Und so, also ja, ich sitze sehr viel vor Da Vinci Resolve jetzt in letzter Zeit und bin wieder wählen in diese Rolle jetzt des Editors da irgendwie reingekommen. Ja, vielleicht sprechen wir mal über diese paar Sachen, weil da gab es auch Fragen zu, also zum Beispiel, ob Lukas was vom 3D-Film-Festival erzählen kann. Willst du erstmal kurz nochmal zur Diagonale, weil das interessiert mich immer. Was wird da erzählt? Weil oder gibt einen Workshop dazu, wie man über Filme spricht.
Genau, ich glaube, das Ganze ergibt sich ja aus diesen vielen Workshops, die Patrick Holzapfel von Jugend ohne Film über diese Seite auf anderen Festivals schon gegeben hat, zum Beispiel in Duisburg oder so. Und es waren ursprünglich Seminare/Workshops eben über das Schreiben über Filme. Er hat dann irgendwann gedacht, man könnte die Perspektive vielleicht ein bisschen erweitern und hat das der Diagonale in Graz gepitcht. Und daraus ist dann von Filmen Sprechen der Diagonale Podcast-Workshop entstanden, der jetzt schon zum zweiten Mal stattfindet. Beim letzten Mal waren es Patrick Holzapfel und Jasmina Bianca Rauch, die wir hier aus dem Podcast ja auch kennen. Und ich habe das Ganze dann ein bisschen unterstützt. Und dieses Jahr haben das Patrick Holzapfel und ich dann in Anführungszeichen alleine gemacht mit 4 Teilnehmern, die sich aus den Bewerbern, die bei uns eingegangen sind, herauskristallisieren konnten. Und ja, ich glaube, es ist sehr breit aufgestellt. Ich glaube, ich trage viel so technische Erfahrungen, Gesprächserfahrungen, die Frage, wie begegnet man in so einem stark improvisierenden, irgendwie weniger festgeschriebenen, belebenden Raum wie dem Podcast irgendwie nach Filmkritik. Und Patrick macht viel Übungen und so Stunden zu Wahrnehmung und zu der Frage, wie achtet man auf Filme besonders? Wie bringt man denen eine Aufmerksamkeit entgegen, die einem erlaubt, etwas über die zu schreiben, was vielleicht noch nicht da ist? Und dann geht es, glaube ich, auch viel darum, einfach die Leute direkt ins Aufnehmen zu bringen, in die Formatentwicklung. Also wir haben jetzt diesmal Gespräche mit Regisseurinnen, wir haben Gespräche über Regisseurinnen, wir haben ein Gespräch über Kuration gehabt, wir haben eine kleine Sendung über die Eröffnung aufgenommen und wir werden noch eine kleine Sendung zum Abschluss und zum Rückblick über das Ganze aufnehmen. Das haben wir im letzten Jahr so ähnlich aufgebaut und ich war eigentlich sehr zufrieden mit dem, was die Leute aus sehr unterschiedlichen Hintergründen da geliefert haben, weil es waren jetzt eigentlich niemand, der eine klassische filmkritische Rolle hat, sondern es war zum Beispiel eine Poetin, die sich auch für den poetischen Film interessiert dabei, oder eine junge Frau, die Filme machen lernt, an der Filmarche in Berlin und ein Festivaldirektor, den man vielleicht aus dem Katz-Kontext auch schon kennt. Und es war auf jeden Fall ganz interessant, wie Leute sofort so eine filmkritische Position annehmen in dem Moment, in dem sie mit anderen darüber reden, bestimmte Grundüberzeugungen, die in der Filmkritik immer da sind, auch annehmen und anderes vielleicht so intuitiv neu entwickeln für sich. Also ich glaube, es ist nicht so etwas, was so eine super klare Doktrin gibt. Also man könnte jetzt noch nicht sofort aus diesen Seminaren, aus diesen Workshops irgendwie so ein Buch schreiben, so das wird hier gelehrt, sondern es geht auch ein bisschen um das Offene, das Freie, das Aphoristische, dass die Leute das auch aus sich selbst entwickeln. Und es war auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Und ich habe das Gefühl, also das ist jetzt natürlich auch ein Klischeesatz, aber ich lerne da auch jedes Mal viel drüber, wie Leute auf Filme schauen und wie man auf Filme schauen kann und was man damit so macht.
Was hast du gelernt, über was sprechen? Ja, genau, das würde mich interessieren. Ja,
zum Beispiel, wie krass das vom Ort abhängig ist. Also ich hätte gedacht, okay, es ist ja eigentlich, Sprechen ist immer zu viel der Körper und Stimme ist irgendwie immer so ein bisschen aufdringlich. Wissenschaft will in der Regel nicht
was?
Verbal.
Komm schon nicht mit, Sprechen ist zu viel der Körper, Stimme ist aufdringlich?
Naja, du musst überlegen, Stimme, Sprechen gilt uns in unserem Kulturkreis oft als etwas nicht Neutrales, als etwas zu stark vom individuellen Menschen und seiner körperlich Eingefärbtes. Wenn du zum Beispiel Wissenschaft anguckst, dann wird dort kaum etwas sprachlich festgehalten, im Sinn von, die Stimme wird aufgezeichnet, sondern das Papier passiert, indem man auf Papier das niederschreibt. Und dort, wo es passiert, ist das auch ein Aufnahmefall. Also wenn wir irgendwelche, was weiß ich, ethnografischen Beschreibung, die dann mit dem Tonband gerät oder so, das ist schon eine Ausnahmeerscheinung. Und ich fand auf jeden Fall ganz interessant, wie sehr die Gespräche in jedem Jahr von dem Ort, an dem sie stattgefunden haben, geprägt waren. Also es gab ein Interview, das so im Hinterhof der Maria-Helf-Kirche in so einer Art großen Sitzbank/Holzkiste/Holzfernseher irgendwie aufgezeichnet worden ist. Und man merkte das sofort in der Stimmung und man merkte sofort, wie die Straße und das Straßenleben außen herum so ein eigener kleiner Film war. Also einem Mann fiel die Jacke von der Schulter, ein anderer wies ihn darauf hin. Und das ist dann auch so ganz leicht zu merken, dass die beiden im Gespräch darauf reagieren, dass vor ihnen etwas passiert. Oder wenn einmal kurz die Kirchenglocke in der Nähe irgendwie läutet und so. Und genauso war, als wir im letzten Jahr über einen Film, der basierend auf News from Home von Chantal Ackermann gewirkt hat, der Jahre später an denselben Orten drehte, als der Podcast darüber dann so in der Stadt auf einer Parkbank aufgenommen wurde, merkte man total, wie die Umgebungsgeräusche da mit reinspielten. Also ich bin auch an dem Punkt, wo ich sage, so normalerweise hätte ich das Experimentieren beim Podcast immer so ein bisschen albern gefunden, so ein bisschen so ein Kinkerlitzchen. Ja. Aber ich glaube, ich fände es doch interessant, mal an anderen Orten aufzunehmen, in Bewegung oder in irgendeinem Kontext, wo vielleicht Hintergrundgeräusche auch eine Rolle spielen. Und wenn wir überlegen, so werden ja Filme auch oft gestaltet. Wir haben ja selten so klinische Studiosituationen. Also ich glaube, das fand ich interessant. Ich habe mich wirklich gefragt, so wie kann zum Beispiel eine Schnittmenge aus Podcast und Field Recording aussehen oder so? Wie kann man wirklich die Ebene, mit der wir hier allein arbeiten, diese Ebene des Tons, wie kann man die stärker involvieren? Also das war wirklich eine Frage, die ich mir ernsthaft jetzt gestellt habe, auch diesen Mal so, wie kann der Podcast im Filmkontext vage experimenteller werden? Das schien mir irgendwie das erste Mal erstrebenswert. Vorher hätte ich das für albern gehalten.
Und der Festivaldirektor, der da teilgenommen hat, war das Carlo Chatrian?
Ja, natürlich. Carlo Chatrian, der hat sich bei uns beworben. Wir haben kurz überlegt, ob er mit dem Text wirklich durchkommt.
Wir haben dann Dieter Kostlik genommen.
Weißt du, beide haben jetzt viel Zeit, nachdem sie schmachvoll gefeuert werden. Wir wissen ja, wie das funktioniert.
Ja.
Aber ja, auf jeden Fall, Carlo war schon ganz gut, der ist auch schon da drin, das muss man merken. Der kennt sich ja aus mit
manchen. Aber hast du noch irgendwas ein bisschen so, nicht so die Form radikal Neudenkendes, sondern so, wie redet man über Film? Was muss man da wissen? Was muss man da, wenn man noch gar nichts gemacht hat, was ist so ein Tipp, den man da lernt?
Ich glaube, was ich für mich als wichtigen Punkt herauskristallisiert habe, ist erstmal, man fängt an mit den Fragen, die man an den Film hat. Und zwar mit einem Katalog von Fragen, zum einen, die man schon beantworten kann, und Fragen, bei denen man noch unsicher ist, bei denen man tatsächlich den Gegenüber braucht, um abzugleichen. Ja. Und ich glaube, so dieses Aufteilen von Fragen oder Unsicherheiten gegenüber dem Film so für sich selbst in so konzentrischen Kreisen arrangieren, zu Sachen, die feste Überzeugungen sind, bis zu Sachen, bei denen man vielleicht sogar überzeugt werden will. Das ist ganz hilfreich, weil das schafft so eine Offenheit des Gesprächs und man lernt sehr schnell. Weißt du, wenn man Leuten sagt, denk dir drei Fragen zu einem Film, den du vor kurzem gesagt hast, aus, dann wird die, die sie als erste nennen, immer die sein, die sie auch für die wichtigste halten und auch die sein, die sie für den Kern des Ganzen halten. Und das ist zum einen, glaube ich, gut, weil man dann irgendwie bestimmte, eine Basis hat, auf der man das Ganze irgendwie angehen kann. Aber gleichzeitig ist es wahrscheinlich dann auch Ausdruck von dem, was an Kultur, an Diskurs schon besteht. Und ich glaube, eine Aufgabe ist auch zu überlegen, wie komme ich denn zu den äußeren Rängen? Wie komme ich zu den Fragen, die über diesen spezifischen Film jetzt gerade noch keiner gestellt hat? Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Ziel, sich zu überlegen, so, wie kommt man von der Bewegung des Stroms, wie er jetzt aktuell existiert, hin zu, sagen wir, den Seitenarmen des Flusses, der Kritik
und
als
wie?
Diskurs ist.
Also, weil das frage ich mich nämlich auch immer, weil ich schon immer merke, so bei dir zum Beispiel, dass ich das Gefühl habe, dass du immer schon so direkt über losgehst und schon bei der nächsten Frage oft bist. Also ich habe manchmal bei dir das Gefühl, dass du einsteigst in der Folge und sagst, naja, also ist ja klar, Megalopolis ist ein Film über die Liebe. So, und dann sitze ich da und denke so, hä?
Ist das so
ja,
klar?
Ja, okay, kann man auch. Nee, genau. Und ich finde das immer sehr, sehr beeindruckend und denke manchmal so, ich kann das auch auf jeden Fall. Ich bin als auch nicht, stelle jetzt die gleichen Fragen wie jeder Star-Wars-YouTuber so an den Film, aber ich könnte manchmal noch so mehr um die Ecke denken. Und ich habe bei dir manchmal das Gefühl, so, das ist bei dir manchmal schon so gesetzt, ja, ich gehe jetzt schon den Schritt weiter und damit fangen wir an. Oder darüber will ich jetzt reden. Und ich frage mich manchmal, wie du das machst.
Ich glaube, das ist, ich meine, erstmal liest du einfach oder hörst, was andere schon gesagt haben und dann stellst du die Fragen nicht, oder? Ich glaube, das ist schon mal ein guter Anfang. Ich glaube, man hat ja immer einen Denkprozess, man klappt ja die gute alte Mindmap aus der Schulzeit in seinem Kopf, ob man will oder nicht, doch irgendwie auf. Man hat so Verbindungen, man hat Assoziationen und vielleicht orientiert man sich schon mal stärker an den äußeren Ästen und weiß, dass jeder, der tatsächlich sich mit diesem Film beschäftigen will oder der irgendwie jetzt sich da ransetzt, vielleicht auch schon ein bisschen weiter gegangen ist. Und ich glaube, man kann trotzdem natürlich auch, man braucht auch immer wieder Leute, die einen an die Basis zurückbekommen. Ich habe für Gelesen, den Literaturpodcast, den ich mache, auch vor kurzem eine Mail bekommen, wo jemand schrieb so, ich finde das super spannend und ich kann gut folgen, wenn ich das Buch auch gelesen habe. Wenn ich aber das Buch nicht gelesen habe, dann finde ich es manchmal ein bisschen schwer und dann kann ich mir es manchmal nicht perfekt vorstellen. Also es ist sicher auch gut, hier und da wieder einzuführen, so ein bisschen Sicherheitsanker zu schaffen. Aber ich glaube, diese Bereitschaft, also ich weiß gar nicht, ob ich das so selber immer erfülle. Ich finde das sehr freundlich, dass du mir das zuschreibst. Aber ich glaube schon, man sollte dann irgendwie sich wirklich überlegen, was ist so der dritte Schritt, was ist der vierte? Und ich glaube, dann kommt man bei interessanteren Sachen drin, weil die stehen ja in Verbindung zu den ursprünglichen. Man kappt ja nicht alle Taue, man verbrennt nicht alle Brücken, sondern man findet über diesen Pfad auch immer wieder zurück zu dem, was man als Kern wahrnimmt. Aber man darf sich nicht zu sehr auf seine eigenen Vorstellungen vom Kern machen, weil Kritik ist, glaube ich, auch das Ausweiten des Spektrums, das Erweitern des Horizonts und des Blicks.
Ah,
und
ich mega glaube, gut. Daran arbeitet finde ich man. Mega gut, weil, ich finde manchmal, genau, vielleicht auch wie dir das der Hörer, die Hörerin geschrieben hat, kommt es bei dir ein bisschen schnell, aber ich finde trotzdem das ganz wichtig und wahrscheinlich gibt es eine Gefahr und die Gefahr ist, dass wenn man zu viel schon liest, dann bettet man sich so mit seiner eigenen Meinung in diesen Raum der Meinung, den es schon gibt. Manchmal freut man sich ja auch, man hat eine Sache an einem Film erkannt, sieht jetzt drei Leute, sehen das auch so, dann ist das ja eine Bestätigung dessen, dann muss da ja irgendwas dran sein, so ein bisschen. Dann verheddert man sich aber manchmal so, dass man wirklich nur so Sachen wiederkaut. Also ich sehe manchmal wirklich so Kritiker, Kritikerinnen, wo ich wirklich so merke, krass, das ist, ja, ihr habt euch jetzt belesen zu dem Film, aber es sind wirklich nur die Talking Points, die jetzt in allen anderen Sachen stehen, bringt ihr jetzt auch rein. Manchmal merkt man sogar anhand der Formulierung. Also, dass tatsächlich, das ist aus dieser Kritik jetzt oder sowas, was du jetzt total auch nochmal sagst. Oder man merkt es bei sich selber. Ich merke es manchmal bei mir selber bei Katz, dass ich so merke, ach shit, das, was du gerade sagst, hast du gelesen woanders so und du bringst das Argument gerade gleich und du bist dann nicht so ganz selber drauf gekommen eigentlich. Also manchmal merkt man auch selber, dass man was so durch Osmose da irgendwie aufgenommen hat und dass man da so ein bisschen gegenkämpfen muss, um sich so da so rauszubegeben und nochmal zu fragen, okay, was wäre jetzt aber was Neues, was anderes oder was ich noch mit reinbringen kann, das finde ich total total wichtig, das so im Hinterkopf zu behalten, ja.
Und ich glaube, ich fand die Unterscheidung zwischen Frage und These immer ganz interessant. Also im Sinn von, stelle ich meinen Mitsprechenden vor vollendete Tatsachen, auf die sie reagieren müssen? Also bin ich apodiktisch oder formuliere ich als Frage? Und ich glaube, das kann total beeinflussen, wie wir darauf weiter reagieren, auch wenn wir normalerweise wissen, dass jede Frage auch eine These und jede These eine Frage irgendwie enthält. Und ob es nur ist, so stimmst du dem zu oder wie hast du das erlebt? Ich glaube, auch das ist übrigens ein Punkt. Man merkt, dass man bestimmte Standardphrasen hat. Also ich merkte, als ich eine Sendung moderierte auf dem Festival, dass ich dauernd fragte, wie hast du das erlebt, wie hast du das wahrgenommen? Und ich glaube, so ein bisschen sich von außen zu betrachten und vielleicht wegzukommen von seiner Standardfrage und zu überlegen, wie könnte ich etwas Ähnliches anders formulieren, weil es ja auch um Sprache geht, weil es ja doch auch irgendwie nicht nur um den Inhalt, sondern auch um die Form, mit der wir den Dingen hier begegnen geht. Ich glaube, das ist auch total wichtig. Jede Frage nochmal hinterfragen, so, wie nützlich ist die denn wirklich? Also, will ich jetzt wirklich die Gefühle der Leute wissen oder will ich denen etwas vor den Kopf werfen und sie müssen damit reagieren? Aber ja, also ich habe das Gefühl, es ist auch noch alles sehr offen und sehr fließend und ich könnte gegen jedes Argument, das ich für einen bestimmten Zugang finde, auch immer ein Gegenargument bieten, aber ich bin in diesem Jahr mit dem Ergebnis auch wieder zufrieden. Man findet alle von den Sendungen, auch die aus dem vorherigen Jahr, unter diagonale.at/podcast und es gibt da wirklich einige bei, die ich für sehr gelungen halte, auf jeden Fall.
Ich merke oft, dass ich dieses zu viel Gefrage in Podcast, also wenn man zu spitze Fragen stellt die ganze Zeit in der Diskussion, in der Filmdiskussion, auch störend finde als Hörer manchmal, weil sich Gespräche eben auch ohne Fragen entwickeln. Ne? Also manchmal sagt man halt was zu einem Film, dann wartet man einfach, was sagt der Nächste? Dann das bietet so die Gefahr, dass es dann in eine ganz andere Richtung abdriftet oder auch die Gefahr, dass nochmal was wiederholt wird, was gerade schon gesagt wurde. Ne? Also dass dann die Person auch nochmal über das Schauspiel redet. So. Manchmal kann es aber auch störend sein, indem man so ganz spitz immer so moderativ quasi versucht, so das Gespräch zu steuern. Und jetzt, ne, jetzt habe ich den nächsten Aspekt auf der Liste. Jetzt frage ich Janik mal, und wie hast du da, wir müssen jetzt noch zum dem und dem Ding kommen, wie hast du das denn jetzt genau gesehen in diesem Film? Aber ja, da könnten wir ewig drüber reden. Ist auf jeden Fall super. Super spannend, ja.
Einfach die Stille aushalten. Irgendwann sagt das Gegenüber schon wieder was. Die Stille kann man ja auch rausschneiden im Podcast.
Das ist habe ich auch mal gehört als Tipp bei Interviews, genau, auf keinen Fall, sondern auch mal wirklich, also was ein Reflex auch ist, den ich auch voll habe, ist, dass wenn man nicht ganz weiß, ist die andere Person schon zu Ende mit dem, was sie gesagt hat, dass man dann, weil man diese Dead Air nicht haben will, so eine Frage hinterher schickt oder das füllen will. Und da kommt aber manchmal nochmal, was merke ich auch bei den Philosophie-Interviews manchmal, manche von den Philosophen und Philosophin reden langsam und da ist gut, manchmal noch abzuwarten, weil wenn ich dann schon anfange, die nächste Frage zu stellen, merke ich, ah, jetzt redet der wieder los. Da kam eigentlich noch was Gutes.
Ich finde das richtig dumm, weil ich merke das auch, ich paraphrasiere dann meine ursprüngliche Frage noch so dreimal und dabei kommen dann genug Verschiebungen drin, dass es, wie du schon beschreibst, dann auch quasi neue Fragen sind und dann ist der Gegenüber oder das Gegenüber erst endgültig überfordert. Also ja, es ist nicht so besonders zielführend oft. Mhm.
Wir haben ja noch die Frage bekommen, vielleicht können wir die auch nochmal hier vor der Paywall nochmal kurz reinbringen. Janik und Lukas, wie sind denn jetzt so eure neuen Projekte, die ihr habt? Ich kann ja auch mich nochmal reinnehmen mit dem YouTube-Videospielkanal. So angelaufen, wo war denn jetzt hier die Frage genau? Was waren dann noch so die Aspekte dieser Frage? Ja, wie läuft so, Janik? YouTube-Kanal, hast du was gelernt jetzt mit diesen, in diesen Videos? Du hast ja gerade ein Schneewittchen-Video gemacht mit Hot Takes, wo Hot Takes zurückgekommen sind.
Wie, der Hot Takes war, das angelaufen? Ist nicht die Hölle und man gehört nicht erschossen, wenn man daran teilgenommen hat.
Ich bin gar nicht drin in diesem Schneewittchen-Diskurs übrigens. Ich
sehe die ganze Zeit nur. Der Hot Take war, das ist nicht der schlimmste Film aller Zeiten.
Okay, ja.
Ja, gelernt auf jeden Fall. Also allein die technischen Sachen, und da bin ich auch bei weitem noch nicht irgendwie auf einem Level, wo ich damit groß zufrieden bin. Es war erstmal in den ersten Videos das Problem mit dieser Bildrate und so weiter. Ich glaube, das habe ich jetzt einigermaßen beheben können. Es muss perspektivisch mal noch eine neue Kamera her. Ich muss mir über den Hintergrund Gedanken machen. Da ist das Problem, dass ich einfach eine recht kleine Wohnung habe, von der ich auch nicht alles preisgeben will. Und es kam für mich nicht in Frage, mich vor mein Bücherregal zu setzen. Also ist es dann doch die neutrale weiße Wand inzwischen geworden, wo man vielleicht einfach nur noch ein Licht aufbaut, um da ein bisschen Lichtstimmung reinzubringen oder was auch immer. Aber das ist mal sehen irgendwie auf Dauer, dass ich da vielleicht auch nochmal eine andere Lösung finde. Und wenn die andere Lösung in einer anderen Wohnung besteht, aber mal schauen, jetzt geht's erstmal einigermaßen so weiter. Ansonsten, ich kann ehrlich gesagt gar nicht so richtig sagen, ob ich jetzt so zufrieden bin. Also es macht mir Spaß. Es ist schon herausfordernd, das jede Woche durchzuziehen. Und da manchmal muss ich da auch ganz schön gucken, wie man das irgendwie zeitlich angeht, weil halt schon mein Anspruch ist, mindestens ein Video jede Woche zu veröffentlichen. Und ansonsten, also ich bin da relativ frei von Illusionen rangegangen. Wir alle wissen, was das für ein Kampf ist, mit dieser Art von Inhalt da überhaupt erstmal wahrgenommen zu werden. Ich habe jetzt bei den meisten Videos ja ein paar hundert Abrufe. Es sind ein paar dabei, die dann mal ein paar tausend Abrufe haben. Wahrscheinlich ist das normal, Fragezeichen, wenn man da neu anfängt. Vielleicht ist es manchmal auch schon besser als einige andere, die neu anfangen. Keine Ahnung, ich bin da gar nicht so richtig drin, was da, also womit man da rechnen kann, wenn man neu anfängt. Ich denke, wir alle wissen, dass man, wenn man schnell auf YouTube und Co. viral gehen will, es lieber mit komplett anderen Inhalten versuchen sollte. Deshalb, das kommt erschwerend hinzu, dass es halt vielleicht auch auf so eine Art und Weise über Filme hauptsächlich zu sprechen, dass das jetzt nicht allzu ja erfolgs- und aussichtsreich ist, um jetzt das ganz große Massenpublikum zu erreichen. Aber schauen wir mal, ich klemme mich weiter dahinter. Was ich schon jetzt merke, ist schon auch diese Schere im Kopf und der Drang und der vielleicht auch der Zwang im Kopf, sich so ein bisschen auf das Populäre zu konzentrieren. Weil gerade wenn man irgendwie neu ist und erstmal darum kämpfen muss, wahrgenommen zu werden, so, ich merke halt, wenn man zu Schneewittchen irgendwas Kontroverses in Anführungszeichen sagt, dann bekommst du halt ein paar tausend Abrufe und du bekommst auch mal 200 Kommentare und das unter so einem Video. Okay, das ist überwiegend unreflektierter Hass, aber sei dahingestellt, muss man damit klarkommen. Ich nehme ihn gerne, während ich dann halt umgekehrt so einen Film bespreche wie The Last Showgirl, der mir dann persönlich am Herzen liegt, aber der Probleme hat, überhaupt über 100 Abrufe am Anfang zu bekommen, weil man einfach merkt, okay, da war vielleicht noch dazu der Zeitpunkt ungünstig, dazu kommt, dass diesen Film keine Sau kennt, den scheint auch in Deutschland niemand zu interessieren, auch wenn da Pamela Anderson drüber steht. Also ist dann für mich ja in der Konsequenz wieder gut. Nächste Woche sollte ich vielleicht erstmal wieder irgendwas Bekannteres besprechen, wo dann die Erfolgsaussichten zumindest ein bisschen höher
sind. Das ist ganz interessant, ich habe das genauso so mit Game-Kritik auch so gemerkt, so dass man so langsam genatscht wird in so, aha, das Thumbnail war ein bisschen reißerischer, das hat irgendwie so ein bisschen besser funktioniert. Ah, okay, der Titel muss schon so ein, also man war, früher saß man ja vor allem und war, das ist Clickbait, das ist scheiße, warum ist der Titel so reißerisch, warum ist das Bild so blöd? Und sobald man selber in der Maschine drin sitzt, merkt man so, aha, okay, dann ja, merkt man auch, jetzt schlage ich so ein bisschen über die Stränge, so bei manchen Sachen. Also irgendwie habe ich bei irgendeinem Video, weiß ich nicht, das ist Titanfall 3 oder so gesagt. Und es war aber nicht Titanfall 3, sondern ein Spiel, das auch so ist wie Titanfall halt so. Da gab es dann viele Downvotes, dann merkt man so, okay, ja, das hätte ich irgendwie selber auch doof gefunden. Aber die Leute haben es schon auch geklickt, so, ne? Also man muss, glaube ich, ja immer auch dieses Ding haben von wegen, zieht das Thumbnail rein und wird man dann nicht verarscht? Also geht es dann nicht um was ganz anderes, sondern versucht man das schon so zu bedienen. Und das finde ich aber auch interessant, ja, wie man dann so selber irgendwie anfängt, das anders zu machen. Und ja, und dann auch tatsächlich merkt so, ah, krass, also ich habe dann irgendwann gemerkt, aha, populäres Spiel, lange Kritik, wird viel mehr geklickt als Indie-Game, was ich ganz cool finde, mit vielleicht einem cleveren Gedanken oder sowas. Und ja, dann ist wirklich die Frage, geht man da mehr in diese Richtung? Kann man es überhaupt abwechseln? Dann merkt man ja auch auf YouTube irgendwann, wenn man dann noch größer wird, dann gar nicht. Dann brauchst du für alles einen Zweitkanal. Dann kannst du auch so auf dem Erstkanal nur noch diese eine Sache machen quasi, für die du bekannt bist. Also es ist ganz weird auf jeden Fall. Aber ja, genau, man ist ja, halt so in diesen Prozessen mir, drin.
So geht's mir auch mit dem Literaturthema. Also ich würde eigentlich viel lieber öfter auch über Literatur irgendwie auf YouTube sprechen. Das Problem ist aber, dass ich ja, also nicht so ganz weiß aktuell noch, wie ich das unterbringen kann. Okay, bei sowas wie jetzt hatte ich was zu Tribute von Panem gemacht, das kann man dann die geplante Verfilmung auch als Aufhänger nehmen, so da überschneiden sich die beiden Felder. Aber wenn ich jetzt mal was komplett anderes, was dann wirklich ein rein Literaturthema ist, irgendein neuer Roman, der da erschienen ist, da wäre es wahrscheinlich schon auf Dauer auch klüger, das dann auf einen anderen Kanal auszulagern. Und was ich bei diesem Clickbait-Thema auch so spannend finde oder wo ich mich auch ärgere, dass Leute manchmal nicht so ganz verstehen, was Clickbait eigentlich ist und dass jede reißerische Überschrift, die in den Köder auswirft, nicht automatisch Clickbait ist. Also nur weil ich in der Überschrift schreibe, das macht Schneewittchen besser als das Original, ist das ja kein Betrug. Also das Video löst das ja ein und Leute beschweren sich dann darüber, dass sie von diesem Titel geködert wurden. Aber also es kommt ja mal darauf an, wie du auch schon beschrieben hast. Also geht's in dem Video dann wirklich um was komplett anderes? Also wie das die Klatschpresse macht, wenn dann steht, sie ist schlimm krank und dann kommt im Text raus, hat nur eine leichte Erkältung oder sowas. Also es kommt ja dann immer darauf an, was das Video tatsächlich einlöst. Aber nur weil irgendwas reißerisch formuliert ist, heißt es ja nicht automatisch, dass das jetzt ein Clickbait und ein Betrug am Publikum ist.
Ja, so ein ganz bisschen, also oder braucht man, glaube ich, dann ganz langen Atem, wenn man überhaupt gar nicht sich dem irgendwie unterwerfen will und sagen will, okay, ich muss schon ein Thumbnail machen, das irgendwie ganz gut aussieht. Es muss schon irgendwie eine Überschrift haben, bei der Leute denken, will ich draufklicken. Gibt es auch so BreadTuber, die wirklich einfach irgendeinen Screenshot aus dem Spiel und dann einfach nur so, ja, den Titel des Spiels oder so. Ich glaube, Video Game Donkey zum Beispiel, der diese Comedy-Videos macht, macht wirklich immer ja nur so das Cover von dem Spiel einfach darauf, so ein bisschen auch aus Gag. Also ich kann das quasi richtig kacke machen und trotzdem klickt ihr da drauf, weil ich so geil bin. Aber da braucht man am Anfang wahrscheinlich ein bisschen lange Atem, bis man diese Stellung hat.
Ja. Ich werde auf jeden Fall mal in meinem zukünftigen YouTube-Kanal versuchen, so unattraktiv wie möglich zu sein und so wenig Klicks wie möglich zu schaffen. Das muss doch drin sein. Ich war auf jeden Fall sehr amüsiert von der Frage, die Yannick erhalten hat von Mohammed Assad Krebs, wo gefragt wurde, ob du zu viel gekifft hättest. Und das wäre für mich ja nun wirklich die allerschlechteste Erklärung für irgendwas, das du tust. Also da sehe ich wirklich Yannick überhaupt nicht eigentlich, wenn ich ehrlich bin, oder?
Ich weiß gar nicht, ob ich es mitbekommen habe. Ich habe in den letzten Tagen nicht mehr alles gelesen, muss ich sagen. Am Anfang habe ich mir noch sehr viel Zeit genommen, habe auch auf sehr viele Kommentare geantwortet, was unter anderem der Tatsache geschuldet war, dass ich an dem Wochenende sehr lange im Zug feststeckte und da viel Zeit hatte. Aber inzwischen habe ich so ein bisschen ausgeschaltet. Also mir ist es jetzt auch manches ein bisschen zu blöd und auch zu gehässig, was da manchmal kommt.
Ich finde, da ist schon sehr viel faire, konkrete Kritik drin. Also wenn da zum Beispiel Helmut Schadet schreibt, du redest Stuss, ich finde, da musst du dich auch mit auseinandersetzen.
Ja.
Nein. Weißt du, ich habe schon von Eve gelernt, dass das hier alles Desaster mit Ansage und das Schlimmste, was jeweils passiert ist und go woke, go broke. Also, wenn jemand diese Erwartungen nicht erfüllt, dann ist irgendwas im Argen. Zum Beispiel bist du gekauft worden, alle 2500 Klicks, da kriegst du jeweils 1 Euro von Disney für. Anders geht's eigentlich nicht.
Ja, ist schon interessant, was da so rauskommt. Merke ich auch manchmal. Ich lese ja eher nicht so die Kommentare. Aber ja, eigentlich ne, ist es auch wieder für den Algo dann besser. Man antwortet auf die Kommentare auch und so. Mhm. Ne? Also wenn man ja auch will, dass Leute dann kommentieren und so. Aber ja, trotzdem muss man sagen, erstaunlich irgendwie, was der Algo dann doch so pusht, ne? Also, dass man ein Video hochlädt, hat das ein paar tausend Klicks, das ist ja auf jeden Fall, das kennen wir als Podcaster alle eigentlich nicht. Lukas, wie läuft's mit Gelesen? Du hast, also genau, Nolting Hill ist der YouTube-Kanal von Yannick, falls ihr den noch nicht abonniert habt, und Gelesen ist der Podcast von Lukas und mit Finn Beckert machst du den, ihr redet über Literatur. Wie hast du was gelernt bisher im Machen dieses Podcasts? Wie ist es so angelaufen?
Oh ja, natürlich. Ich glaube, Literatur ist ja auch ein Bereich, in dem ich viel weniger Firmen mich erlebe, als im Bereich Film und wo ich auch, glaube ich, das Ganze so zum Teil dazu mache, um neue Dinge zu lernen. Und heute sind es ja exakt 2 Monate. Die allererste oder die nullte Folge ist am 3. Februar online gegangen. Und wir haben jetzt knapp über 500 Abonnenten. Und das sagt mir vor allen Dingen erstmal, dass Leute eher theoretisch als in der Praxis interessiert sind an Literatur. Also sie abonnieren einen Literaturpodcast, aber sie hören dann auch nicht zwangsläufig jede Folge, sondern das müssen dann auch im Idealfall die großen Themen sein. Also ich glaube,
da kommst du wieder durch.
Ja. Genauso mit dem Nobelpreisträger Jon Fosse hat man jetzt nicht sofort die Begeisterungsstürme auf seiner Seite. Wenn das dann Christian Kracht ist, sind vielleicht schon ein paar mehr Leute am Start. Vielleicht brauchen wir da auch die radikalen Clickbait-Überschriften. Ist der wirklich ein Nazi, wie Georg Dietz sagt oder sowas? Wir finden da auf jeden Fall unsere Zugänge. Aber ja, also erstmal ist es ja auch ein relativ unregelmäßiger Rhythmus. Wir machen ja gerade eine Folge alle 2 Wochen und wir wollen erstmal schauen, wie geht's uns damit, wie reagieren die Leute darauf, was wollen wir, was wollen andere. Das heißt, wir tasten uns, glaube ich, so ganz vorsichtig ran und wir haben jetzt, glaube ich, ja auch wirklich erstmal noch gar keinen Druck in uns selbst aus dem Gefühl heraus, dass das jetzt irgendwie viele Leute ansprechen. Dementsprechend ist das erstmal sehr dankbar und es gibt mir einfach so eine gewisse Routine im Lesen und manchmal auch den Zwang, also dann sitzt man da und merkt, oh, ich muss bis morgen noch diese 300 Seiten lesen, dann macht man das halt und das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, ich bin jemand, der nicht unbedingt, sagen wir, zu den Top 10 Menschen, die für irgendwie ihre preußische Disziplin bekannt sind und wenn man dann äußere Korsette hat, dann ist das für mich immer ganz zielführend und ich habe vor allen Dingen halt gelernt, dass es irgendwie manchmal schon profitabel und, also was heißt profitabel, also nützlich für einen sein kann, schön sein für einen kann, wenn man etwas Privates, zum Beispiel diese langen Telefongespräche, die ich mit Finn über Bücher geführt habe, dann irgendwie auch mit Leuten teilt, weil da irgendwie schon interessante Reaktionen zurückkamen und ich auch ganz schön finde, wenn vereinzelt Leute wie zum Beispiel Dominik dann auch sich die Bücher kaufen und mitlesen und das fast so als Buchclub-Einladung begreifen, also das fand ich wirklich sehr schön und ich glaube, mir hat es einfach vor allen Dingen gezeigt, ja, du möchtest dich mit Literatur beschäftigen, das erweitert deinen Blick auf Filme, das erlaubt dir auch, dich mit Sachen zu beschäftigen, die vielleicht nicht auf deinem vorgegebenen Pfad sind, wenn wir wieder so ein bisschen beim ersten Thema sind und ob das jetzt geklickt wird oder nicht, sehen wir mit der Zeit dann halt.
Mhm. Ja, das ist bei mir auch immer noch so ein bisschen die Frage bei Geister. So, also der wird schon ganz gut so abgerufen und es gibt auch Leute, die eine Steady-Mitgliedschaft haben, aber nicht so viele. Also das ist auch so, ich freue mich auf jeden Fall darüber, dass es so ist. Aber es ist kein Projekt, was so richtig bisher den Aufwand, den man reinsteckt, irgendwie halt gegenfinanziert oder so. Und da ist so ein bisschen auch die Frage, wird sich das nochmal ändern, wenn man mal irgendwann über die Philosophen redet, die wir alle kennen? Also wenn man tatsächlich irgendwann nochmal im alten Griechenland ist. Ich hatte ja extra diesen nicht eurozentrischen Weg mir ausgesucht. Da ist natürlich das Problem, dass es einerseits wenige Philosophen gibt, die damit etwas zu tun haben, sondern eher Philologen. Und andererseits, dass man die Namen natürlich alle nicht so kennt. Und was mir jetzt so ein bisschen auffällt bei dem Podcast auch, dieses Ich-interviewenden Experten ist natürlich auch nicht das schmissigste Format, ne? Also wenn man jetzt sagen würde, so wie ihr jetzt bei Gelesen, immer die zwei gleichen Leute machen das oder zum Beispiel mit Jens mache ich ja da die Specials und rede über die Bücher, da merke ich, es ist einfach ein ganz anderer Flow drin als in diesen Interviews. Das wäre wahrscheinlich vielleicht unterhaltsamer so und das merke ich immer mehr, glaube ich, auch, dass Podcasts halt auch irgendwie unterhaltsam sein müssen, ne? Und bei Katz haben wir auch mit den Specials und so dieses so manchmal Hausaufgabenartige, so wie über diese 7 Filme reden wir jetzt und was muss dazu alles gesagt werden und sowas. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, habe ich auch in der letzten Zeit irgendwie so gelernt, ja, dass die Sendung aber auch irgendwie so ein bisschen unterhaltsam ist. Und da merke ich bei Geister auch so ein bisschen, ja, mal schauen. So, also ich habe immer noch mega Bock darauf, das ist halt mein absolutes Herzensthema. Das ist, glaube ich, ein bisschen wie bei dir auch, dass ich so denke, es ist einfach für mich mega, weil ich würde die ganzen Texte sonst nie lesen, freiwillig. Ich würde jetzt nicht sagen, was ist der Unterschied zwischen Konfuzius und zwischen Konfuzianismus und was ist der Unterschied vom Daoismus dazu nochmal und kannten sich Laozi und Konfuzius eigentlich und so. Finde ich alles interessant, würde ich aber mich jetzt nicht am Sonntag hinsetzen und sagen, das recherchiere ich jetzt alles selber, sondern es ist für mich natürlich einfach eine super, auf eine andere Art privilegierte Situation, dass ich da mit den Top-Experten irgendwie darüber reden kann und die einfach mit mir reden, obwohl ich so ein Dude bin, der halt in Berlin in seinem Zimmer sitzt und denen eine Mail schreibt. So ungefähr. Aber genau, alles hat so seine Vor- und seine Nachteile. Und beim YouTube-Kanal merke ich persönlich, das ist voll das Ding. Also das ist doch genau mein Ding. Jetzt gerade, wo ich an dem längeren Video auch sitze, denke ich doch, ja. Und das ist etwas, wo ich hoffe, dass ich das noch länger machen werde. Wo ich aber auch jetzt hoffe, das nächste Video verkackt nicht so komplett. Also das wäre schon hart, wenn das rauskommt, hat so 400 Klicks oder so. Deswegen mal schauen, also was dann so passiert. Aber da wird es auch viel Hate, glaube ich, geben. Also das wird, könnt ihr mir auch vorstellen, dass dann in den Kommentaren auch ein bisschen wie unter dem Schneewittchen-Video spicy durchgeht. Mal gucken.
Ja, aber ja. Wie ist das mit dem Schneideprozess? Macht der dir Spaß? Fühlt der sich wie eine Last an, nachdem man eigentlich die Gedanken schon geordnet hat? Oder findest du in diesem Prozess noch Ideen, Thesen, Querverbindungen? Also ist der Schnitt für dich etwas, das produktiv ist irgendwie? Oder ist es Arbeit? Einfach
nur? Es ist so, ich mach's eigentlich ganz gerne, aber ich mach's auch nicht so aufwendig. Also ich habe mich dafür entschieden, nicht alles, was ich sage, zu bebildern mit etwas aus dem Spiel, sondern immer eher so, das ein bisschen laufen zu lassen, das Gameplay. Und wenn dann mal ein neuer Aspekt kommt, dann schon mal auch hinzuschneiden. Aber das nicht so super aufgeregt zu machen. Was ich interessant finde, auf jeden Fall beim Video machen, ist, skriptet man das oder nicht? Also skriptet man das komplett? Weil wir haben ja schon über Sprechen, über Film geredet und ich bin ja jemand, ich kann ja spontan sprechen über das, was ich mir denke zu einer Sache. Das ist natürlich aber nicht so ausgeklügelt, wenn ich das jetzt spontan mache, wie wenn ich mir vorher wirklich das aufschreibe und versuche, mich im Schreiben selbst zu entdecken, meine Gefühle dazu zu entdecken, zu recherchieren, Querverweise zu machen und so. Das heißt, für mich war der interessanteste Prozess jetzt auch, wie ist das, wenn das komplett ausgeschrieben ist, das Video, so wie ich auch höre, dass das viele Leute machen, die Visual Essays machen auf YouTube, oder will ich doch eine Zwischenform? Und da bin ich bei dem jetzigen Video so gelandet, dass ich merke, eigentlich reicht es, wenn ich so Stichpunkte mache und die versuche dann noch anzurecherchieren und die Sachen da reinzuschreiben und es gibt mal mehr Fließtext, mal weniger. Manchmal erzähle ich aber in der Aufnahme dann auch einfach spontan was und bewege mich ganz weg vom Text. Wenn mir was einfällt, dann komme ich wieder zurück zum Text und so. Das macht es auch schneller, als wenn man wirklich sagt, ich will jetzt ich mache ein zweistündiges Video, also brauche ich jetzt irgendwie 100 Seiten Text oder irgendwie sowas, ne? Das ist natürlich auch irgendwie komisch, weil dann hast du diesen Text, schreibst ihn erstmal ewig, dann musst du den ewig einsprechen, dann musst du das ja schneiden, dann musst du das bebildern mit den Videos und dann fällt dir da noch was ein. Und das ist dann auch die Frage, wie machst du das dann? Also wenn du dann im Schnitt sitzt und dann fällt dir noch was Großes ein, da bin ich noch nicht am Ende bei diesem Prozess, weil das ist natürlich im Audio viel leichter, so dass du einfach auch was nachsprechen könntest, wenn du wolltest oder so. Das ist so der Prozess auf jeden Fall, der noch läuft. Aber ich merke so, dieser Gesamtprozess macht schon Spaß. Ich könnte aber nicht so was super Kleinteiliges machen, wo dann wirklich jeder Satz auf ein Bild verweist. Plus, was natürlich bei Games mit dazu kommt, du musst das ja alles aufzeichnen. Und dann hast du ja so viele Einzelvideos. Und dann ist halt wirklich die Frage so, wie macht man das eigentlich so genau? Weil da hatte ich das zum Beispiel jetzt auch bei Sachen, dass ich dann im falschen Format aufgezeigt habe, dann sind die Sachen riesengroß, dann kannst du damit gar nicht mehr schneiden. Dann musste ich schon auch Gameplay von anderen dann von YouTube nehmen und da dann drüber reden, was ja aber auch nicht die feine englische Art ist. Deswegen ist so die Sache, genau, wie macht man das noch alles? Aber an sich macht's Bock, ja, nö. Lange Antwort dazu, ja.
Das Sprechen finde ich auch noch so eine Herausforderung, muss ich sagen. Also ich skripte das vor und ich klebe auch sehr eng am Text, versuche natürlich trotzdem auch noch irgendwie da lockerer zu werden und mich da auch fortwährend davon zu lösen. Ich muss aber sagen, ich bin trotzdem auch Fan davon, das vorzuskripten und gewissermaßen auch am Text zu kleben, weil ich das immer furchtbar finde, wenn Film-YouTuber, Literatur-YouTuber, was auch immer, sich so zwei Stichworte aufschreiben und dann versuchen, sich da irgendwas aus den Ritten zu leiern vor der Kamera. Und ich weiß schon, viele suchen ja auch genau diese menschliche Nähe, diese Fehlbarkeit, dieses Ringen um Worte. Aber ich fühle mich dann immer so ein bisschen wie, als würde jemand meine Zeit vergeuden. Wo ich denke mir immer, ja, mach dir doch vorher Gedanken. Also überleg dir vorher, was du mir sagen willst. Also das ist ja auch immer so ein Spagat, den man da irgendwie meistern muss. Es ist jetzt nicht völlig distanziert, frontal, unterrichtmäßig dann einen Vortrag zu halten und trotzdem irgendwie ein Mensch zu bleiben, der irgendwie auch spontan was einwerfen kann oder was auch
immer. Ja, es macht immer Spaß, Leuten zuzuhören, die spontan denken. Also wenn man, man kann das natürlich auch gut faken. Also ich bin auch gut darin, Texte vorzulesen. Und es klingt so, als würde ich es gerade denken tatsächlich. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen, man könnte das als so sprecherisches Schauspiel oder so bezeichnen. Das lernt man im Radio auf jeden Fall auch ganz gut. Aber ich habe nur dann gemerkt im aktuellen Video, dass der erste längere Teil, den ich komplett abgelesen habe, dass ich da so ein bisschen wenig Inbrunst habe, während ich das so erzähle. Und ich merke so, ich penne selber so ein bisschen weg, während ich das jetzt gucke. Und dann ist mir aufgefallen, das könnte vielleicht durch dieses stichpunktartigere, hat es vielleicht noch mal so eine andere Präsenz. Gleichzeitig merkt man in den Stichpunkten, ja, das ist nicht ganz so gut durchdacht, wie die Sachen, die du komplett aufgeschrieben hast. Also genau, das ist, glaube ich, so eine Mischform, die man irgendwie dann finden kann, ja. So viel dazu vielleicht mal. Das sind die verschiedenen Projekte. Es gab noch die Frage von Dominik. Was geht gerade bei Katz? Wie entwickelt sich Katz? Es entwickelt sich alles ganz gut. Wenn man so diesen Steady Graph anguckt, dann steigen die Abos. Es ist eine neue, sehr gruselige Sache dazugekommen, die ich noch nicht verstanden habe. Und zwar kriege ich jetzt immer öfter Mails, die sagen, XYs Mitgliedschaft ist ausgelaufen. Das ist neu. Das habe ich noch nie bekommen. Das ist jetzt seit 2 Wochen oder sowas. Und da kommen recht viele. Das heißt, normalerweise war das, glaube ich, so bei Steady, dass Mitgliedschaften automatisch weiter verlängert werden und man kriegt eine Opt-out-Nachricht, dass man das jetzt aber, wenn das neue abgebucht wird, lassen kann. Es kann sein, dass Steady das irgendwie geändert hat, dass jetzt automatisch Mitgliedschaften auslaufen, wenn man sie nicht erneuert. Da muss ich hintersteigen, so, weil wenn das in diesem Tempo weitergeht, dann ist das vielleicht nicht so gut. Aber sonst läuft alles gut und genau, ich habe mich entschieden, wieder mehr zu moderieren bei Katz, um ein bisschen wieder mehr reinzukommen auch in die ganze Sache. Und genau, in den nächsten Monaten wird es aber wohl erstmal eine Folge weniger im Monat geben, sodass wir immer jede Woche eine Folge haben, weil ich gemerkt habe, dass ich in diesen Special-Wochen es gerade nicht schaffe, 2 Folgen zu schneiden. Aber das ist erstmal so als Testballon, ob das irgendwie jetzt ein voller Fremdkörper ist oder nicht, müssen wir dann schauen. Ich freue mich auf die Specials und ich würde, glaube ich, gerne mehr so in diesem Kernteam auch wieder machen zusammen. Und was ich auch machen will, wir sagen das oft, aber ein paar Mal gab es das jetzt schon öfter, ich würde gerne ein bisschen wegkommen von Movie of the Week und doch überlegen, ob wir mehr auch so Fragen mal in den Mittelpunkt stellen über so Sachen wie zum Beispiel, was jetzt schon länger geplant ist, ist das Musical zurück, dass wir wirklich dieses Jahr versuchen, das öfter zu machen. Oder Yannick, ich würde gerne mal mit dir auch eine Folge machen zu, was ist eigentlich Schauspiel? Weil du hast auch ja schon mal gesagt, du hast da auch im Studium so verschiedene Sachen gelernt. So, also ich würde da mehr hin, dass wir gucken, was sind wirklich Themen, was sind Fragen, die wir uns stellen, zu filmen und darüber Folgen zu machen, weil das immer, glaube ich, ganz gut angenommen wird und die Leute auch interessiert. Und dann können wir ja auch weiterhin so Pooling-Folgen machen, wo wir mehrere Filme besprechen, die uns bisher durch die Lappen gegangen sind. So, das jetzt nochmal dazu. Und jetzt gehen wir hinter die Paywall und beantworten da noch Fragen. Also, falls ihr diesen Podcast unterstützen und das hören wollt, dann geht auf steadyhq.com/katz. Und falls eure Mitgliedschaft aus Versehen ausgelaufen ist, könnt ihr da auch eine neue nochmal abschließen. So, jetzt kommt die wichtigste Frage, die natürlich den Discord schon lange, lange betrifft. Und zwar hat Hylia sie gestellt, aber ich glaube eigentlich kam sie von anderen auch noch auf, wurde schon oft diskutiert, Spaghetti-Eis mit oder ohne Sahne? Oh, hier mache ich den Cut. Das ist gut. Oder hier mache ich den Cut vor dem Paper.